Ich hoffe, warum du es nicht gemerkt hast.
Prost.
Prost.
So, herzlich willkommen zu einer irgendwie anderen Podcast-Episode. Ich bin Johannes. Die andere Stimme da ist Michel.
Moin.
Und Michel lernt gerade zu podcasten und wir haben eigentlich gar kein Thema heute.
Und Michel ist sich auch nicht so sicher, ob er das dadurch dann wirklich vernünftig lernen kann. Aber ich habe tatsächlich vielleicht nicht ein Thema, aber eine Frage. Wo kommt diese Intro-Musik her?
Die kommt, glaube ich, von Weinis Koblenzer Band. Ich glaube, das ist die Koblenzer Band. Von denen haben wir auch jede Menge Stücke. Die sind nämlich alle GEMA-frei. Im Gegensatz zu deiner Musik darf ich die alle spielen. Das haben wir früher.
Ja, du darfst meine auch spielen, du musst halt nur dafür bezahlen.
Ja, aber hast du eine Ahnung, was du im Podcast für diesen Schrott zahlen musst? Das ist unglaublich.
Tatsächlich nicht.
Das ist irgendwie, also wie ist denn das, wenn man mehr als 300 Hörer hat und niemand definiert, was 300 Hörer sind, dann muss man irgendwie eine Menge bezahlen und dann, wenn man mehr als 1000 hat, da gibt es keinen Tarif mehr für. Und da denkst du dir so, okay, aber ich muss sagen, die Zahlen sind jetzt gerade ausgedacht, aber es ist nur kompliziert. Also GEMA Musik im Podcast geht so gut wie gar nicht.
Ist tatsächlich auch so kompliziert, dass wir das ausgelagert haben an einen Verlag, der das alles für uns reinschaffen soll. Aber da sind wir einfach pure Kapitalisten. Die Kunst ist bedeutet uns schon lange nichts mehr an der Stelle.
Ja, ja, ja. Du musst jetzt aber doch ein bisschen einen Hintergrund erzählen, wieso du überhaupt bei der GEMA bist.
Okay. Das ist der Teil, den ich immer schwierig finde. Wie sagt man, dass man in einer Band ist und dass das Großartigste ist, was man sich je hätte vorstellen können, ohne dass es so klingt, als würde man jetzt unbedingt angeben wollen. Aber das ist das Ding. Ich habe das immer.
Das kannst du ja mal jetzt üben.
Genau, ich versuche das einfach mal. Ich habe einfach lange mal in einer Band spielen wollen. Ich habe immer gedacht, dass das mit meiner komischen Art von Musik nicht funktionieren würde. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es da doch ein Genre für gibt und in Hamburg Leute gefunden, die das auch mögen.
Was für ein Genre ist denn das?
Irgendwo zwischen Post-Rock und Post-Metal. Also instrumentale Musik mit das ist schade, dass das nur ein Podcast ist und kein Video. Das war ein großartiges Gesicht gerade. Also instrumentale Musik, so ohne Strophe, Refrain, eher so, weiß ich nicht, wie so ein klassischer Musikaufbau, so mit so einem Thema und einer Reprise und
Das heißt, es ist so eine Art Symphonie, aber halt mit
E-Gitarre.
Aber dafür
halt mit E-Gitarre, genau, und sehr viel lauter, und sehr viel weniger technisch versiert, mit wahrscheinlich keinem
also so
Zehntel
technisch,
der Töne.
So technisch versiert sind die klassischen Symphonien jetzt nicht gewesen.
Oh, ich kann sie nicht spielen.
Ach, du meinst von der Spieltechnik? Okay,
ja,
gut,
ja,
ich nehme mal alles zurück und wir machen weiter im Text.
Nee, genau, und das ist es halt ein bisschen. Mal ein bisschen härter, mal ein bisschen sanfter. Musik, die eine Geschichte erzählt, hat eine großartige Band uns mal gelobt, mit denen wir aufgetreten sind. Die meinten, das sei eine schöne Geschichte, die wir denen erzählt haben. Das fand ich gut, das beschreibt das vielleicht ganz gut.
Und was ist die Geschichte?
Das wissen wir selber nicht so genau. Das ist das Gute daran, wenn du keinen Text hast. Das ist quasi das, was du draus machst, wie bei Fanta, nur lauter.
Und mit weniger Zucker.
Du warst außerdem da. Warum muss ich überhaupt die ganze Zeit hier selbst rumkritteln? Du kannst deinen eigenen Eindruck zum Besten geben.
Ja, das Problem ist, mir fehlen da die Worte. Weißt du?
Uns auch.
Also es war besser als die Metal-Band, die danach kam.
Ja.
Obwohl der Professor war ganz gut. Aber bleiben wir beim Thema. Es sind halt relativ lange Stücke. So 8 Minuten oder so.
Ja. 8, 10, 7.
Und dann wird halt freudig Melodie gespielt. Ihr habt zwei Gitarristen, einen Bassisten und einen Schlagzeuger.
Richtig.
Ja?
Genau, Schlagzeuger.
Der mit den Trommeln. Ich muss sagen, mich kriegt die Musik normalerweise über einen Text, deswegen ist es besonders. Ich fand es aber interessant als Erlebnis. Hm. Ich glaube, so eine Musik wäre für mich nichts, um sie so auf dem Weg zur Arbeit zu hören, weil da dose ich weg. Also da höre ich der Musik dann irgendwann nicht mehr zu oder denke über andere Dinge nach. Da muss ich dann schon echt im Konzert sein, um die Nuancen, die diese Musik anbietet, hören zu können.
Hm.
Also sonst gehen in meinem Kopf immer viel zu viele andere Dinge umher.
Ja, kann ich glaube ich nachvollziehen. Geht mir anders natürlich, weil ich sowas fast nur höre. Oder wenn Musik mit Gesang, dann auch unfassbar lange Lieder und sehr viel Monotonie. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Also ne, auch die Sache, dass es halt, wenn wir ein Konzert spielen, irgendwie anfängt und halt die ganze Zeit einfach eine Wand aus Geräuschen ist, irgendwie ohne dass jetzt die Songs klar abgetrennt wären oder so, das soll alles so ein bisschen. Das hat Christoph, unser anderer Gitarrist, gestern ganz schön gesagt. Meinte, das ist einfach so ein Stück weit ein Theaterstück, was wir da aufführen. Statt einfach die Songs so runter zu nudeln, ist das so ein Gesamtding irgendwie.
Das heißt, das ganze Konzert ist ein Gesamtkunstwerk?
So hätte ich es zumindest gerne. Sagen wir mal, wir versuchen das. Ob es das jetzt ist oder nicht, will ich nicht beurteilen müssen.
Ja, okay. Und warum habt ihr dann noch unterschiedliche Stücke?
du meinst, warum wir nicht einfach dasselbe immer wieder spielen? Oder warum wir nicht einfach eins haben, was 50 Minuten dauert?
Einfach 10 Sekunden spielen, dann auf Endlosschleife gehen, von der Bühne gehen und sich 2-3 Bier trinken.
Nein. Dafür macht das zu viel Spaß.
Nein, ich meinte tatsächlich den Fall mit 50 Minuten ein Stück.
Also ein bisschen ist es so. Ne? Also ein Set ist dann wirklich einigermaßen so durchgetaktet. Aber wir haben tatsächlich auch schon unterschiedliche Sets und ich glaube, dann hätte es nicht mehr dieses bisschen Zufällige, wenn wir wirklich immer eine Reihenfolge runterspielen würden.
Hm. Aber die Stücke sind schon durchchoreografiert?
Tatsächlich ja.
Ja, weil ich erinnere mich noch, am Anfang war es mehr,
dass
Lametta. Ihr so, war ganz viel. Aber ich weiß noch, also man muss ein bisschen in die History gehen. Woher kenne ich Michel? Ich war irgendwann einsam und bin auf Facebook gegangen und da gab es so eine Gruppe und in die habe ich gepostet, hat irgendwer Lust mit mir laufen zu gehen.
Wie alt ist denn eigentlich deine Zuhörerschaft? Muss man Facebook erklären?
Nee, den müsstest du Instagram erklären.
Ah, okay.
Ich habe keine Ahnung. Wir haben ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was für eine Zuhörerschaft wir haben.
Hm.
Zurück zum Facebook.
Ja.
Also dieses blaue, böse Ding, was eure Daten frisst. Dann hat nur Michel gesagt, ja, er kommt laufen. Und dann sind wir laufen gegangen für eine kurze Zeit.
Entzaubert so ein bisschen irgendwie diese Zusammenkunft, aber so ist es wohl gewesen.
Ja. Und das jetzt, wie lange ist denn das her?
Boah, das ist eine gute Frage. War ich da noch mit meiner Ex zusammen oder nicht?
Ja.
Dann ziemlich lange. Denn mit Anna sind das jetzt inzwischen ja auch schon irgendwie 4 Jahre, meine ich.
Ja.
Oh Gott, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und das auch noch, während hier Protokoll aufgezeichnet wird. Ich kann sowas immer nicht.
Neulich, das war auf jeden Fall vor dem Kuba-Urlaub.
Oh Mann, wow. Wow, krass. Das sind ja 8 Jahre, dann kann das sein?
Nee, also ich glaube, es muss 2013 gewesen sein und damit können es keine 8 Jahre sein.
Das ist richtig.
Ja, weil ich bin erst 2012 nach Hamburg gekommen und das eher im Winter.
Ha. Ha. Aber auf jeden Fall lange. Ich habe neulich festgestellt, ich habe mit irgendjemandem gesprochen, ich weiß nicht mehr wer, Und irgendwie ging es so um so ein Recap der vergangenen Lebensgeschichte. Und ich habe festgestellt, dass in meinem Kopf alles genau 4 Jahre her ist. Ich dachte, ich bin seit 4 Jahren mit Anna zusammen, seit 4 Jahren in meiner Wohnung, obwohl das definitiv länger gewesen ist.
Du warst damals schon in der Wohnung, ja.
Und krass, dann war ich da ja sehr lange.
Ja.
Also auch meine Vermutung von 8 Jahren ist jetzt halt einfach nur das nächste Inkrement in meinem Vierersystem. Ach so, ja.
Und danach geht's dann auf 16 oder machst du noch bei 12 einen Stopp?
Das weiß ich noch nicht. Soweit kann ich mich nicht erinnern.
Okay, zurück zu dem, was ich. Und ich glaube schon, das erste oder zweite Mal, wo wir laufen gewesen sind, hat Michel mir von Musik erzählt. Und man muss zu Michel wissen, er weiß unheimlich viele Begriffe in Musik, die mir so gar nichts sagen. Aber man merkt, dass er begeistert ist, wenn er von Musik redet.
Das Witzige ist, ich weiß auch keine Begriffe, die Musikern was sagen würden. Also ich habe zum Beispiel...
Das heißt, du hast irgendwie deine eigene Sprache?
Irgendwie scheinbar ja. Also in der Band verstehen wir uns. Es sei denn, jemand ist wirklich mal dabei, der dann irgendwie echt Ahnung hat von Musiktheorie. Aber wir zum Beispiel kommunizieren so, indem wir sagen, spiel doch irgendwie bei dem Part, wo du machst, mach das doch nochmal, aber so ein bisschen mehr so... Und dann das weißt
macht
du halt...
Das macht ihr dann über Sprache.
Genau. Hm. Über Onomatopoesie. Oder? Ist es das? Nee, ist denn eigentlich... Oh, ist es das? Nee, eigentlich ist es nur Geräusche nachmachen, ne? Das ist nicht das Gleiche.
Ich habe keine Ahnung.
Onomatopoesie ist das wundervolle Wort für Wörter, die, wenn du sie aussprichst, so klingen wie das Geräusch, das sie beschreiben. So wie Peng oder Bumm.
Stehe.
Aber ich glaube, das zählt in diesem Fall nicht, weil ich einfach nur das Geräusch gemacht habe.
Ja. Okay, wie dem auch sei... Irgendwann.
Du bleibst einfach beim Thema und ich schweif ab und damit haben wir dann auch quasi unseren Modus operandi gefunden.
Jedenfalls erzählte Michel mir dann irgendwann, er hätte jetzt eine Band gefunden. Also lange
vor 4 Jahren.
Ja, das war wahrscheinlich vor 4 Jahren, ja. Lange war es ja immer so der Punkt, nee, ich weiß nicht, ich glaube, meine Musik passt irgendwie nie zu niemand anders. Aber irgendwann hat er dann mit jemand gespielt, der schon in der GEMA war und schon erfahrener. Damals hat er gesagt, er ist erfahrener. Heute habe ich gelernt, er ist schon in der GEMA.
Beides.
Ja. damit ging es dann los. Und da habt ihr aber noch improvisiert, oder?
Ja, lange tatsächlich. Es sind nicht 4 Jahre, das weiß ich. Ich schwanke zwischen 2 und 3, aber tatsächlich ziemlich lange. Haben auch lange einen Bassisten gesucht. Am Anfang hatte ich ja nur meinen Drummer tatsächlich. Der war nicht in der GEMA. Aber das ist ja auch ein anderes Paar Schuhe. Das eine ist Erfahrung, das andere ist Geldgier. Und der hat den dann irgendwann mit dazu geholt, den zweiten Gitarristen. Und dann haben wir tatsächlich einfach nur rumgejammt und uns irgendwie immer mehr so eingeklickt irgendwie. Bis es dann irgendwann mal so ernsthaft wurde, dass wir gesagt haben, so jetzt überlegen wir uns einen Namen und jetzt schreiben wir Songs und uns dann ein Ziel gesetzt. Das müsste ja dann 2016 gewesen sein, haben wir gesagt, Ende diesen Jahres wollen wir genug Songs so weit haben, dass wir sie im Studio direkt einspielen könnten. Damit es halt für eine EP reicht.
Du gehst ja jetzt relativ schnell drüber hinweg. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, so, wir brauchen jetzt einen Namen? Also, weil am Anfang war es ja so, wir hängen im Probenraum rum und machen Musik.
Ja, das war aber nie der Selbstzweck. Ich glaube, das hätte keinem davon gereicht. Also am Anfang habe ich das sehr gepusht irgendwie und wollte unbedingt, dass da ein bisschen mehr passiert, weil ich halt nur wollte ja in einer Band sein irgendwie und einfach mit Leuten so ein bisschen abhängen und rumjammen, habe ich halt davor immer gemacht und das reichte mir halt irgendwie nicht mehr. Ich glaube, für die anderen beiden ja am Anfang noch, für Flo und für Christoph, hat es einfach noch ein bisschen länger gedauert, bis sie das Gefühl haben, das hat irgendwie genug Potenzial, dass man da irgendwie was Ernsthafteres draus macht. Aber da sollte es schon hingehen.
Und wie seid ihr dann da hingekommen?
Gute Frage. Das erste war die unfassbar lange Bandnamendiskussion, wo wo wir zum ersten Mal auch angefangen haben, tatsächlich mal zu versuchen, uns irgendwie gemeinsam auf eine Sache zu einigen irgendwie, ne? Wenn du jammst, dann spielst du halt deine Instrumente und jemand anderes spielt sein Instrument und dann passt es halt zusammen und fertig, aber du greifst dir da nicht ins Gehege. Bei dem Ding ist es dann halt zum ersten Mal, dass jetzt einer mal einen Bandnamen vorschlägt, den ein anderer vielleicht nicht so gerne mag. Und dann kommt der mit dem Vorschlag, den wieder ein anderer nicht so gerne mag.
Was war denn der furchtbarste Bandname, der da im Spiel war?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich wollte eine Zeit lang ganz furchtbar gerne Everybody Else is Happy heißen. Und bin da inzwischen recht glücklich, dass das keinen Anklang gefunden hat. Ich halte das immer noch für einen ganz guten Namen für vielleicht mal einen Song oder eine Platte, aber nicht unbedingt für eine Band.
Warum?
Weiß ich nicht, ist zu eingeschränkt in dem, was es bedeutet. Irgendwie, es spricht sich halt beim 10. Mal irgendwie nicht mehr cool. Ich finde, sowas muss dann halt auch in der Wiederholung funktionieren. Muss auch was sein, was dann irgendwie durch das, was du machst, mit einer Bedeutung geladen wird, irgendwie und nicht für sich schon für irgendwie was steht. Klingt außerdem ganz furchtbar emo. Und wenn du dann
furchtbar was?
Emo, so dieses weinerliche Musikgenre, das eine Zeit lang so hip war. Ich darf das sagen, ich mag das. Und dann das war tatsächlich, als wir dann unseren eigentlichen Namen gefunden haben, Sonic Black Holes fürs Protokoll, war das halt einer, der jetzt nicht direkt erstmal sofort für das steht, was halt irgendwie dabei rauskommt, der nicht irgendwie genau in dieselbe Nische schlägt wie alle anderen Namen, die man so in dem Genre normalerweise hat. Und der halt, finde ich, wenn man den oft genug sagt, irgendwie gleichzeitig bedeutungsleer und bedeutungsschwanger ist. So, und dann, ja.
Was sind die was macht die Bedeutungsschwangerschaft des Namens aus?
Ich finde ein bisschen die Wortteile für sich. Ich meine, es hat auch eine Bedeutung in der Physik, aber ich werde mich jetzt nicht blamieren, indem ich versuche, das irgendwie zu erzählen. Aber so ein bisschen, weiß ich nicht, so wie Godspeed You Black Emperor. Es ist völliger Unfug. Der Name ist halt einfach ein Filmtitel. Aber irgendwie die Wörter so in sich, weiß ich nicht, geben den Anschein, dass da irgendwie was hinterstecken würde, finde ich.
Ich mache jetzt mal hier wieder live Google Wikipedia. Live Wikipedia. Was sind noch Sonic Black Holes? Das sind doch schwarze Löcher, oder?
Krass. Ja, also schwarze Löcher für Klang irgendwie.
Schwarze Löcher für Klang, okay.
Ähnlicher Begriff Sophia Black Holes.
Ein schwarzes Loch Analogon.
Oh, ich habe ganz vergessen. Geh mal auf die englische Version, bitte.
Mhm. Sonic Black Hole.
Sometimes called a dumb hole. Das war tatsächlich, als ich das googelte, der Punkt, der mich überzeugt hat, wo ich mir dachte, jawohl.
Ja, Moment, ich mache da jetzt ich lese es mir jetzt mal fairerweise vor, zumindest den ersten Titel. A Sonic Black Hole, sometimes called a dumb hole, is a phenomenon in which photons are unable to escape from a fluid that is flowing more quickly than the local speed of sound. Also, okay, das heißt im Prinzip...
Eigentlich klar soweit, ne? Also ich glaube, da kommen keine Fragen auf an der Stelle.
Ja. Mit anderen Worten, die Flüssigkeit fließt schneller als die Schallgeschwindigkeit innerhalb der Flüssigkeit.
Ich habe nie versucht, das zu verstehen. Ich habe eine Einschätzung von jemandem, der Physik studiert. Der sagte, na, ist ja Quatsch, ne? Eigentlich seid ihr Sonic White Holes. Denn ein White Hole wäre sehr, sehr laut und ein Black Hole würde ja Klang anziehen und so damit einfach überhaupt keine Lautstärke haben.
Ja, keine Lautstärke ist die Frage, aber man hört halt nichts, was rauskommt.
Ja.
Weil das Wasser halt schneller fließt und damit.
Aber was für ein Wasser denn überhaupt?
Nee, also ich
meine, ich sehe es da auch. Ja, aber ich habe mir das irgendwie immer im Weltraum vorgestellt. Aber das ist das, was ich meinte mit ich blamier mich, wenn ich versuche, ins Detail zu gehen. Deswegen sage ich immer, für mich hat der Name überzeugt, als ich gesehen habe, dass es Dumbhole heißt und dachte so, yo, die Dumbholes, das sind
Dumbholes. ja, wie seid ihr zu dem Namen dann gekommen? Also was hat euch da überzeugt, außer der Tatsache, dass es Dumbholes heißt?
Ich weiß nicht, Christoph hat das irgendwie gefunden. Wir haben lange vorher halt eine Menge gesucht und witzigerweise sind auch die Songtitel der EP zum großen Teil Bandnamen, die wir ja nie genommen haben.
Okay.
Das Hauptkriterium war tatsächlich, dass wir gesagt haben, wenn irgendjemand mit einem Namensvorschlag kommt, dann muss der unique sein. Das darf nicht sein, dass du das googelst und dann kommen halt irgendwie die ersten 10 Seiten, sind dann einfach irgendwie Bands, die schon diesen Namen haben. Das wollten wir vermeiden.
Nirvana war raus.
Nirvana war raus zum Beispiel, genauso Queen oder Mayhem oder... Ich suche jetzt gerade mal nach einem Namen, der so überhaupt nicht zu der Musik passt. Justin Bieber. Wir können uns auch nicht mal Justin Bieber nennen zum Beispiel. Ist leider, wusste ich nicht, aber gibt's schon.
Ja. Aber man könnte sich ja Bieber, Justin nennen.
Das würde gehen, wird dann aber halt leider immer noch nicht so richtig gut zur Musik passen, aber ja. Aber das war das Ding.
Immerhin hätte man dann so ein schönes Bieber-Logo als Bandlogo nehmen können.
Das stimmt. Ja, aber so war das. Irgendwie verblüffenderweise gab es das halt einfach noch nicht, gab es noch keine Band, die sich so genannt hat. Oder nicht verblüffenderweise, vielleicht finden auch alle anderen Bands, die es jemals gab, auf den Namen gekommen, haben sich gedacht, oh nö, und wir sind die Ersten, die es machen. Aber zumindest sind wir die Ersten, die es machen.
Ja, okay. Also ihr hattet dann einen Namen und die restlichen Namen habt ihr dann für Titel auf der EP genommen?
Ein paar zumindest, ja.
Also, das heißt, die Menge der Lieder, die ihr in eurem Leben noch schreiben könnt, ist begrenzt, weil...
Nee, also es sind tatsächlich, ich gehe es gerade mal im Kopf durch, es sind sogar nur 2.
Okay.
Das sind so, eigentlich ist es ganz schön, die Songtitel sind alle so irgendwie respektvolle Kopfnicken zueinander im Hinblick auf die kreativen Kompromisse, die wir so haben machen müssen. Sei es ein Songtext, der irgendwie tatsächlich mal versucht und irgendwie dann doch nie final in die Aufnahme gepackt wurde, oder ein Bandname, wie gesagt, der nicht passt.
Welche sind das jetzt?
Rate mal.
Ich gucke jetzt gerade auf die Spotify-Seite, da gibt es insgesamt 6 Songs, ist das alles?
Ja, es sind eigentlich 5.
Aber die werden mehrfach angezahlt.
Ja, wir haben zuerst, weil wir so ein bisschen vorsichtig waren damit, was Spotify mit unseren Bandcamp-Downloadzahlen macht, haben wir nur 2 Songs als Single sozusagen da reingetan und sind dann später mit der EP nachgezogen. Hätten wir gleich so machen sollen, haben wir dann auch gelernt.
Ah ja, okay. Aleppo. Wann habt ihr den Song Aleppo rausgebracht? Nee, das war, wo es da in Syrien so.
Es war noch zu der Zeit, wo das politisch eine Bedeutung hatte, ja.
Okay, gut, dann war der wahrscheinlich nicht. Zar, Cope. Na, wahrscheinlich die längeren. As close as forever gets.
Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine Zeile eines Songtextes, den es dazu mal gab.
Oh, also es gab Text und...
Tatsächlich zu 3 von den Dingern gab es mal Texte. Und lange Überlegung, ob wir die jetzt mit reinnehmen oder nicht, weil wir nicht gesagt haben, wir sind jetzt eine Post-Rock-Band und alles, was wir machen, ist jetzt immer instrumental. Sondern es war am Anfang alles noch völlig formbar.
Okay. Das heißt, White Sands Losing Ground ist es auch nicht?
Doch, tatsächlich schon.
Weißer Sand, der Grund verliert.
Ist ein Wortspiel, denn die erste Idee, ich löse es einfach mal auf, war Zar, was der Name der größten bisher jemals getesteten Irgendwas-Bombe ist. Ich will Atombombe sagen, aber es war es, glaube ich, nicht. Wasserstoff, irgendwas, keine Ahnung, irgendein Rieseneimer, der ganz laut Bumm macht. Genau, du googelst das einfach mal nebenher. Das dauert ein bisschen. Wir sind jetzt gerade erstmal in der russischen Geschichte.
Das ist offensichtlich die englische Schreibweise von Zar.
Richtig, da war's. Jetzt ist es nicht mehr da. Gib nochmal oben rechts Zar ein. So, da. Bombe.
Bomber. Bomber, nicht Bombe. Bombe,
Ja, ist ja auch ein fetter Oschi, das Ding, ey. Junge, Junge, Junge.
Ja.
So.
Aber der technische Name
Wasserstoffbombe.
Ist AN602, war die stärkste jemals gezündete Wasserstoffbombe. und erzeugte die größte jemals von Menschen verursachte Explosion. Der Deckname lautete Vanya. Schon nett. Fälschlicherweise wurde sie auch oft auch als RDS-220 oder RN-202 bezeichnet. In der damaligen deutschen Presse wurde sie als Superbong bezeichnet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verbreitet sich der Name Zarbombe, abgeleitet vom Herrschertitel Zar.
So sieht's aus. Und wenn es eine Sache gibt, nach der man sich benennen will als Band, die irgendwie versucht, die Musik von Zeit zu Zeit auch mal explodieren zu lassen, dann natürlich die Bombe, die größte jemals von Menschen erzeugte Explosion verursacht hat. Gibt es aber leider halt schon 598 Millionen Bands, die so heißen, deswegen nur ein Songtitel. Dann haben wir aber in der Ecke weiter geforscht und die White Sands Proving Grounds gefunden, was der Originalname ist, der des Teils von der Wüste Nevada, wo die erste der erste Atombombenversuch jemals stattgefunden hat.
Und da habt ihr dann Losing Grounds statt Proving Grounds
draus. Genau, weil Christoph, das habe ich immer noch im Ohr, der Vorschlag kam von mir und Christoph sagte so, naja, da müssen wir irgendwas draus machen, sonst können wir uns genauso gut Truppenübungsplatz nennen. Weil wir leider keine Punkband sind, ist Truppenübungsplatz leider nicht okay.
ich sehe schon, da gibt's harte Regeln, wie man seine Band nennt. Also
da war richtig Research und das waren hoch und tief, wo wir dachten, jetzt haben wir mal einen und dann ging es irgendwie doch wieder nicht. Also es war.
Und als Punkband darf man sich Truppenübungsplatz nennen?
Das ist tatsächlich, ich habe nicht mega viel übrig für Punk als Musik, aber für Punk als Szene, das finde ich irgendwie charmant. Und die haben die besten Bandnamen, Stahlhelmverbot oder, ja, jetzt fällt mir natürlich kein anderer ein als das. Nee, tatsächlich nicht. Aber halt nur diese furchtbaren deutschen Knallwörter, irgendwie der andere Gitarrist von einer anderen Band von mir zum Beispiel spielt Bass in einer Band, die Rectum heißt, die auch einfach.
Das ist aber lateinisch, nicht deutsch.
Das stimmt. Ja, wobei, wirklich? Ist Rectum nicht auch ein deutsches Wort irgendwie?
Naja, aber es kommt aus dem Lateinischen.
Ja, okay. Aber es klingt deutsch. So viele Konsonanten.
Aber also nicht so sehr wie Truppenübungsplatz.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber ja, jetzt fallen mir natürlich keine besseren mehr ein irgendwie, aber einfach diese furchtbaren, unfassbar sperrigen deutschen Wörter irgendwie, sie eignen sich da großartig für. Und Rectum haben auch das beste Merch, da können wir nicht ansatzweise mithalten.
Was haben die für Merch?
Die haben unter anderem ein, das solltest du vielleicht parallel mal googeln, ich kann das glaube ich nicht so genau, so gut beschreiben.
Du sagst jetzt, ich soll nach Rectum googeln. Mir ist schon klar, dass ich damit direkt nicht die Band finde.
Ist richtig. Mach mal Rectum mit K und dann vielleicht Band und vielleicht Hamburg, um sicher zu sein.
Okay.
So, und da sind sie doch. Da, das zweite.
Das zweite, Facebook. Ich habe keinen Facebook-Account mehr.
Echt nicht?
Nee. Also doch. Aber ich will mich da nicht einloggen, aber vielleicht geht's auch ohne Einloggen. Ah, guck mal.
So, da siehst du's. Ein Herz, in das ein Verdauungstrakt eingemalt wurde. Das ist der beste Patch, den man sich überhaupt vorstellen könnte für jede Band. Ob die so heißen oder nicht.
Dann könnt ihr das ja einfach kopieren oder als euer Merch aufnehmen.
Ja, leider zu spät. Aber hätte ich wahrscheinlich bei jeder anderen Band gemacht, aber jetzt, wo ich schon einen persönlichen Bezug habe zu der Truppe, kann ich das leider nicht mehr bringen.
Verstehe, was habt ihr denn als Merch?
Wir haben, als wir die EP fertig hatten, hatte unser Bassist eine bekannte Künstlerin angeschrieben, also eine ihm bekannte Künstlerin, wo er sagte, mach doch mal ein paar Vorschläge, irgendwie hat er reingehört, fand die Mucke ganz cool, hat er da Bock, was zu machen. Und hat uns ein paar Bilder geschickt, die sie sich ausgedacht hat und wir haben uns einfach eins davon entschieden, was wir sehr, sehr passend fanden.
Das ist dieses Aquarellbild da.
Genau. Ich weiß nicht, ob es Aquarell ist, aber es sieht sehr stark danach aus. Es halt, hat halt gleichzeitig, finde ich, irgendwie sowas Explosives und sowas so ein bisschen auch fast Klischee Post-Rock, Post-Metal, irgendwie bla bla bla, Instrumentalmusik-mäßiges. Ist dabei aber halt so verflucht farbenfroh. Das ist irgendwie, finde ich, so ein schöner
Farbenfroh, das ist doch im Wesentlichen blau.
Es hat eine Farbe, reicht schon.
Ach so, ja, also, okay, gut, ja, ja, farbenfroh.
Also, nein, aber finde ich schon, also es ist, also in meinem Plattenregal wird es, wenn wir endlich mal eine Platte haben, tatsächlich herausstechen. Als sehr viel bunter.
Sehr viel bunter als schwarz.
Genau.
Verstehe, naja, man muss sich ja erreichbare Ziele setzen, ne?
Das ist wichtig.
Okay, um
quasi
zum Thema
zu. Ziele.
um zum Thema zurückzukommen, also ihr habt jetzt Bandnamen, ihr habt jetzt Titel für Songs.
Wir hatten sogar die Songs davor, aber genau, die hatten wir auch, dann haben wir die EP gehabt.
Aber wie war der Prozess von wir jammen ein bisschen rum? Also so habt ihr auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, das allererste Konzert noch gespielt, wo du völlig von geflasht warst. Hast du beim Laufen von erzählt, das muss stimmen.
Ja, stimmt, es ist unmöglich, dass ich dabei irgendwie dehydriert und nicht in meiner Sinne war. Nein, es gab tatsächlich ein Konzert, das ich mal improvisiert habe mit einem Drummer, mit dem ich einfach nur so rumgejammt hatte.
Also das war eine andere Band, oder?
Also nicht mal eine Band, das war tatsächlich einfach nur so ein Hängste ab und nudelst ein bisschen rum.
Okay, gut, dann habe ich das durcheinander gebracht.
Also nee, genau, mit der Kombo bin ich wirklich erst aufgetreten und dann aber auch so richtig aufgetreten irgendwie, wo wir die Platte fertig hatten.
Das heißt, als erstes habt ihr euch ins Studio gesetzt und eine Platte gemacht?
Genau.
Wie stelle ich mir das vor? Buche ich mir dann einfach ein Studio und...
Normalerweise ja, oder Christoph, der in deiner Band spielt, hat ein solches.
In meiner Band spielt kein Christoph.
Dann sollte es ändern, das ist super praktisch. Menschlich, musikalisch und für Studio-Goodies kann man da nur gewinnen, in der Reihenfolge. Der hatte sich zu der Zeit noch eingemietet in einem Studio und hat da für uns zum Nulltarif, für ihn halt einfach für die Miete, die er da sowieso bezahlt hat, sich freundlicherweise bereit erklärt, das alles einfach mal zu machen. Wir haben an einem Wochenende die Songs eingespielt und waren danach unzählige Male drin, um Sachen ein bisschen nochmal eine Spur drüber zu schieben. Nochmal Sachen gegenzuhören und dann, wie gesagt, nochmal drüber zu sprechen, wie machen wir denn jetzt eigentlich, so reicht uns das oder machen wir da jetzt noch einen Gesang drauf, sind die Songs da so, wie sie sind jetzt fertig. Das war ein langer Prozess, den wir sonst niemals hätten bezahlen können.
Und wie war dann die Entscheidung, dass ihr tatsächlich nicht singt?
Wir haben ganz, ganz lange wirklich viele Abende diskutiert darüber und irgendwann habe ich mal eingeworfen, ich weiß nicht, ob ich jetzt da der Impuls war, aber das war zumindest der Moment, wo es mir so aufgegangen war, dass ich sagte, wir reden doch jetzt eigentlich schon super lange darüber, ob wir es machen sollen, wenn wir nicht darüber reden, wie. Also ich meinte, eigentlich ist es doch irgendwie offensichtlich nicht so das Ding, was jetzt irgendwie alle gleichzeitig so begeistert, dass wir sagen so, wow, das in die Richtung müssen wir weiter gucken. Und dann meinte ich, bei allen anderen Sachen, die halt hier irgendwie musikalisch so da sind, so wie die Songs halt ohne den Gesang sind, haben wir das nie gehabt. Dass wir irgendwie so lange diskutieren, die stehen dann halt einfach und sind so fertig. Da haben wir gesagt, so gut, irgendwie ist es dann halt einfach so, dass... egal, ob das jetzt gute Ideen waren oder nicht, die für uns einfach nicht so waren, dass die Songs weniger wären, wenn wir die weglassen. Und dann haben wir sie weggelassen.
Das heißt also, ihr werdet nie Songs mit Gesang machen?
Das will ich nicht gesagt haben, nein. Das ist ja auch ein anderes Post-Rock-Klischee, das man irgendwann erfüllen muss, dass man dann irgendwann doch anfängt zu singen.
Achso, es gibt so eine Checkliste von Post-Rock-Klischees?
Leider, ja. Tatsächlich haben wir lange auch überlegt, so was wir dann eigentlich sind in diesem Genre. Ein Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, ist, dass wir gesagt haben, naja, so ein bisschen packen wir den Rock zurück in Post-Rock. Also wenn viele Bands dann da irgendwie auf den Klick spielen, also halt einen vorgegebenen Rhythmus vom Band und Samples haben und ein MacBook auf der Bühne und 1000 Keyboards und Sachen und Tralala und Lichtleute und was weiß ich, irgendwie kommen wir da halt einfach nur an mit unseren viel zu alten Amps und unseren viel zu vielen Pedalen und Nudeln, den kam da halt einfach irgendwie so runter. Nach dem Tempo, das halt irgendwie dann da so einfach entsteht. Und ohne irgendwie besonders viel technisches Beiwerk. Das ist so ein bisschen das Ding.
Ja, das kannst du mal sehen. Selbst der Podcast hier hat Klicks vom Band, wa?
Hat er?
Hat er? Achso, da warst du am Anfang nicht dabei. Also, ich spiele das jetzt mal ein. Das ist Weini, der.
Ach doch, das hatte ich gehört. Da fragte ich, wer das war.
Der zählt. Und eigentlich machen wir das. Also, heute brauchen wir es eigentlich gar nicht. Weil wir sind ja beide im selben Raum. Aber man macht das, damit die Tonspuren synchronisiert werden, wenn sie an zwei Stellen aufgenommen werden.
Das ergibt Sinn. Ja. Wieder die Klappe beim Film.
Und ich glaube, das war noch nie on air. Deswegen ist das jetzt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
In der Mitte war ein bisschen vorm Schlag, kann das sein?
Das kann schon sein. Das Witzige ist, ich spiele das ja meistens hier ab und Weini zählt dann von der anderen Seite nochmal in echt mit. und man merkt dann echt den Lag. Also er ist mehr oder minder genau immer in der Mitte von den Schlägen und da so legt man das dann nachher übereinander. Ist ganz. Ganz, ganz witzig. Okay, wir schweifen ab.
Ja. Falls du übrigens das, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, aber falls du nochmal Alt-Tabben magst auf die Bandcamp-Seite, dieses Hintergrunddesign, da sind mehr Stunden meines Lebens, als ich zugeben möchte.
Das wolkige Hintergrund, ich muss mal gucken, ich werde wahrscheinlich einfach mal eine Shownotes da machen, dann könnt ihr euch das angucken. Ist das ist von dir selber gebastelt?
Das ist ein Foto von den Wolken über den Bergen irgendwo in Österreich, wo ich die Wolken irgendwie ausgeschnitten und dann irgendwie ein paar Mal übereinander gelegt habe und dann irgendwie mit so Layern und Krams und Brushes und Genudeln mit Affinity Photo, dem Photoshop für Leute, die Photoshop nicht mehr kaufen müssen, weil der Vater schon Affinity Photo hat. Genau, darauf, das musste ich jetzt gerade nochmal anmerken, weil mein Lobkonto dafür noch nicht voll ist.
Ach so, ja, ich muss mir das Bild selber nochmal ansehen. Ah, okay. Ach, krass. Das heißt, die Seite ist aber nicht responsive.
Im Rahmen der Möglichkeiten von Bandcamp, ich weiß nicht, wie sie das eingestellt haben, du hast da halt relativ eingeschränkte Möglichkeiten, ja. Da.
Ach so, ja, die verschwindet dann einfach irgendwann, okay.
Genau, du kannst halt eben das da reinbauen, da dein Hintergrundding und auf eine bestimmte Weise da diese. Die Linkleiste oben ist halt in dem Bild und dann einfach mit einer Linkmap dahinter. Ob die skaliert, weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ja, so
nee, ich meine die Linkmap. Weil die ja nach Pixeln geht und nicht nach.
Ja. Jetzt haben wir ganz, ganz nonchalant. Nee, die skaliert gar nicht.
Nee, aber ich meine, ob du jetzt immer noch bei Merch landest, wenn du auf Merch klickst. Ja, das sieht gut aus. Ja, doch. Na dann. Doch. Ja. Immerhin.
Ist aber jetzt kein Burger-Menü. Naja. Also ja, wir kurz mal weg vom Wir gründen eine Band-Podcast zum Webdesigner-Podcast. Aber ich bin stolz auf dich.
Danke, das wollte ich hören. Das ist unsere traurige, nerdige Art von DIY, wo man früher irgendwie noch wirklich alles richtig cool und dirty und abgefahren irgendwie selber gemacht hat, sitzt du jetzt halt einfach nur irgendwie an deinem Rechner und baust halt so eine Seite und hast dann das Gefühl, du seist irgendwie mega selbstständig. Aber immerhin.
Ja, das heißt, die Gage, die ihr so bekommt, reicht noch nicht, um einen Webdesigner zu bezahlen?
Inzwischen, glaube ich, wird es wahrscheinlich für einen schlechten reichen, der nicht allzu lange arbeitet. Also ich glaube, wir könnten entweder einen schlechten so nehmen, dass er vielleicht zu drei Vierteln fertig wird oder einen mittleren so, dass er halt anfängt. Oder einen guten halt, dass er uns eine Idee pitcht. So, dafür haben wir Budget. Tatsächlich aber haben wir uns über unsere Gigs jetzt genug Kohle und tatsächlich auch über Fördermittel. Wir haben unsere England-Tour gefördert bekommen von der Initiative Musik. Und summa summarum haben wir jetzt tatsächlich auch dann eben durch CD-Verkäufe und T-Shirts und sowas langsam genug Geld da, dass wir die Platte pressen können. Aus der EP. Das steht wahrscheinlich als nächstes an.
Das heißt, dann wird dann eine echte Platte draus.
Richtig, zum Anfassen und so und mit zu groß für einen CD-Player, so richtig, wie sie es gehört.
Zu groß für einen CD-Player ist mir egal, ich besitze keinen CD-Player mehr. Ich besitze allerdings auch keinen Plattenspieler. Ja, erzähl doch mal. Also, ihr habt die Platte aufgenommen und dann habt ihr eine Tour gemacht?
Genau, wir sind direkt am nächsten Tag nach England. tatsächlich das Erste, was dann passiert war, ist, dass wir in der Bar 227 unser Debütkonzert.
Ja,
irgendwie, kennst du das, wenn du über Wörter auf einmal stolperst und denkst, soll das so klingen? Oh ja. Das haben wir in der Bar 227 gespielt. Fand ich charmant, weil ich eine andere Band, die ich furchtbar gerne mag, einfach sind super liebe Menschen, auch mal bei der Bar 227 ihren ersten Gig-Up spielen sehen. Es waren also irgendwie dieselben Fußstapfen. Ich weiß nicht mehr, wie wir daran gekommen sind. Die anderen Jungs sind da irgendwie mega connected. Für die ist das nicht das erste Mal. Das ist für mich ganz gut. Ich springe da einfach aufs Trittbrett. Und dann kamen halt einfach immer mal wieder so ein paar Konzerte hier und da. Also Laurenz, unser Bassist, hat sich da sehr krass reingehängt und uns eigentlich so ziemlich jeden Gig gebucht, den wir je gespielt haben, inklusive halt auch dieser Tour. Aber das war dann erst in Anführungsstrichen letztes Jahr.
Und wie kam es zu der Tour?
Ich kriege es richtig zusammen. Ich meine, hatte tatsächlich einfach relativ weit so im europäischen Umkreis, glaube ich, tatsächlich Festivals angeschrieben. Ich glaube nicht spezifisch England. Aber zumindest war da halt der erste Zuschlag, wo irgendwie ein Festival sagte, kommt da vorbei, kriegt ihr x 100 Pfund. Und mit der Zusage und dem Betrag haben wir uns ausgerechnet, so Mensch, damit kommen wir eigentlich schon fast zur Insel und zurück. Zumindest wenn, ne, Christoph wieder in sauren Apfel beißt und uns mit seiner Karre durch die Gegend fährt und nur Spritgeld dafür bekommt, was er lieberweise gemacht hat. Und dann hat Laurenz einfach weitergebucht für weitere Termine in England dann eben drumrum, hat dann da weitere Festivals und Venues und so gesucht und dann waren wir am Ende da eine Woche unterwegs, haben da 5 Konzerte gespielt und dann eben einen Tag Anreise, einen Abreise.
Also jeden Tag ein Konzert?
Tatsächlich ja, das war mit das Schönste, was ich hier erlebt habe, ist großartig. Also das ist vor allem einfach, es ist krass, wie egal, zum Beispiel jetzt einfach so eine lange, langweilige Autofahrt ist, wenn du weißt, dass du halt am Abend irgendwie eine Stunde lang sowas machst, dann ist echt irgendwie egal, wie sehr du davor dann halt irgendwie einfach nur rumgammelst oder im Auto sitzt oder Sachen durch die Gegend schleppst oder irgendwie im Zelt pennst und irgendwie ein bisschen frierst oder was auch immer da an Sachen sind, die irgendwie das Ganze nicht wirklich zum Urlaub machen. Aber diese eine Stunde zu haben und das dann jeden Tag, das ist krass.
Was gibt dir das?
Gute Frage. Gute Frage, um das so. Ah, das ist echt eine gute Frage. So wie kann man das am besten direkt so bezeichnen? So ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen gibt mir das irgendwie so das Gefühl, irgendwie zumindest so für den Slot so genau da zu sein und genau das zu machen, was irgendwie richtig ist. So irgendwie, das habe ich sonst nie in der Intensität. So, das kannst du halt irgendwie haben, wenn du beim geilen Urlaub bist oder bei einer witzigen Party oder so, oder wenn du im Job irgendwie das Gefühl hast, so krass, Mann, du bist jetzt irgendwie genau der Typ, der das Problem lösen kann oder so. Aber das geht nie so tief runter auf so einen persönlichen Kern, wie das halt die Musik bei mir macht. Das ist, glaube ich, so das Ding.
So, nach diesem Wort muss ich jetzt die Podcast-Episode beenden, weil besser kann es nicht werden.